Wir haben heute das Sendschreiben an die Gemeinde von Laodicea. Offenbarung 3, das letzte der sieben Sendschreiben, Offenbarung 3, die Verse 14 bis 21. Und dem Vorsteher der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe. In Laodicea gab es eine große Produktion von Arzneimitteln, und das ist jetzt eine Anspielung auf die ganz andere Augensalbe, wo die Augen gesalbt werden, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es gibt jetzt in den Weihnachtstagen so viel schöne Dinge, die man tun kann. Für mich ist immer das, was vom Schönsten, wenn man zu den Einsamen, Schwermütigen und Kranken geht und sie grüßt. Kann man so viel Freude machen. Und da erinnere ich mich an einen Besuch in einem Krankenhaus bei einem alten Mann, der zum ersten Mal in seinem Leben im Krankenhaus war. Und das ist ja besonders schwer. Und er lag nun schon seit August dort. Und es war gerade der 24. Dezember und er hat sein ganzes Leid einfach so ganz offen mir als Seelsorger gesagt, wie schwer es ihm fällt. Und dann habe ich ihm gesagt, jetzt wünsche ich Ihnen, dass Sie hier im Krankenhaus das allerschönste Weihnachten Ihres Lebens entdecken. Guckte mich groß an. Ja, wie meine ich denn das? Wo er so allein ist und in der kalten Atmosphäre eines solchen Hauses. Auch ich habe es ihm gern erklärt. Das Entscheidende ist doch nicht das Äußere, so lieb es uns auch geworden ist. Die Tannenzweige und die Kerzen, die lieben Menschen und die Weihnachtskranz und was das sein mag. Sondern dass Jesus kommt und dass er bei uns anklopft und eintreten will und seine Freude mitbringt. Das ist doch die Weihnachtsfreude. Siehe, ich stehe vor der Tür. So wie es hier heißt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, machst du auf? Und solche Stunden, wo man das einmal ganz nüchtern, ohne Ablenkung erleben kann, können ganz besonders große und wunderbare Augenblicke sein. Die Tür geht auf, so wie das unsere Kinder jetzt ganz bewusst empfinden, dass die Weihnachtstüre, da durften sie nimmer ins Weihnachtszimmer. Und dann geht die Türe auf, aber das, was kommt, das ist nicht die Fülle der Geschenke, sondern Jesus will mir seine Liebe offenbaren, mich hineinnehmen in seine Freude. Lassen Sie mich nochmal von der anderen Seite erklären. Also zu Weihnachten gehören ja die Krippenspiele dazu. Jeder Von Ihnen, der damals auch in der Kinderkirche war, hat sich ja überlegt, welche Rolle er gern spielen würde. Ich glaube, ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich bis heute kaum psychisch bewältigt habe, dass ich meine Lieblingsrolle nicht spiele. Nicht Ochsenesel war meine Lieblingsrolle. Ich habe ja den Josef spielen müssen. Aber das ist ja eigentlich die unwichtigste Person in der Weihnachtsgeschichte. Der Josef steht ja nur am Rand, weil meine Schwester die Maria sein wollte. Und dann musste ich dazu, denn da wollte man nicht, dass das ein anderes Pärchen gibt. Und da haben wir nur Geschwisterpaare dafür brauchen können. Ich habe den Gefallen getan. Eine Traumrolle, an die bin ich nie rangekommen. Das ist die Traumrolle, die ist mir bis heute noch die schönste, vom dicken Wirt von Bethlehem. Ich habe alle Sofakissen daheim schon ausgespäht, die ich mir unter den Kittel stopfen kann. Und dann, mir hat die Rolle so gefallen. Wo darf man denn da schon so hinstehen und dann anderen ins Gesicht rufen? Weg, ihr Gesindel! Alles ist voll, kein Platz in der Herberge. Aber ich habe die Rolle nicht bekommen, aber das Bild ist so packend. Obwohl es ja gar nicht in der Weihnachtsgeschichte drinsteht, kein Wort von dem Wirt. Aber uns fesselt das Bild immer. Dass da Leute sind, die Maria und Josef einfach hinausschicken in die kalte Nacht. Wird sicher in vielen Gottesdiensten das Hauptpredigtthema sein. Und da werden manche nützlichen Dinge dran aufgehängt, dass man sagt, wir sollen doch barmherzig und mitleidig sein. Ja gut, wenn sie mitleidig sind. Also das, nicht, dass ich meine, ich sei dagegen. Aber in der Weihnachtsgeschichte ist eigentlich das nicht der Knüller. Vom mitleidig sein, sondern was ganz anderes. Dass Jesus bei uns anklopft, das ist das Entscheidende. Dass er bei uns anklopft und bei uns eintreten will. Und jetzt steht es in dieser Weihnachtsgeschichte nach dem Johannesevangelium. So ganz hart die Tragik der Weihnacht. Er kam in sein Eigentum. Nicht der Wirt von Bethlehem war das Problem. Die Seinen, die Leute, die meinen, sie gehören zu ihm, die nahmen ihn nicht auf. Die haben die Tür einfach nicht geöffnet, sondern haben sie versperrt. Sehen Sie, das ist jetzt für uns heute am 4. Advent die Botschaft. Da wendet sich Jesus noch einmal an uns, die wir meinen, wir seien die Seinen. Nehmt ihr mich auch auf, er klopft, lasst mich doch ein. Über all dem Feiern und Singen, ist das wirklich so, dass ihr mich aufnehmt? Ich will doch zu euch, ich will doch euch beschenken, sagt Jesus der Herr. Macht doch die Türe auf, das Allerentscheidende, nicht bloß für den Kranken im Krankenhaus, für uns ist das, Jesus uns sucht. Und eine Begegnung mit uns haben will und mit uns redet. Jetzt habe ich ich höre ein dreifaches Klopfen an der Türe. Ich höre zuerst ein mahnendes Klopfen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ein mahnendes Klopfen. Wer steht denn vor der Tür? Das Kind in der Krippe? Es ist immer wieder gut bei den Sendschreiben der Offenbarung, dass das der Gemeinde, um die es ja geht, bei der eine Inspektion gemacht wird, das sind ja wir, dass der ganz deutlich gesagt wird, wen wir vor uns haben da an Weihnachten, wem wir da unsere Lieder singen. Das könnte ja sonst so falsch bei uns rauskommen, das Kind, das Hilfe braucht und da draußen so viel Not herrscht. Nein, der da klopft an der Tür, das ist der Herr Himmels und der Erden. Den Sinnschreiben der Offenbarung ist das so groß. Siehe, ich stehe vor der Tür. Der vom ewigen Gott eingesetzt ist mit all der Macht, der zu Rechten des Vaters steht. Das ist nicht ein süßes Fest, das Weihnachtsfest, sondern Jesus, der Herr, sucht Eingang bei uns. Der Amen heißt, ich weiß, manchen ist das ein bisschen ärgerlich gewesen, weil das durch die Jahre vielleicht zu einem frommen Brauch wurde. Ich finde das immer noch schön. Ich kenne Freikirchen, in denen das üblich ist, dass nach der Predigt die Gemeinde Amen sagt. Wir wollen sagen, wir stehen dazu und wir sagen ja dazu. Oder es war in der Urchristenheit eine selbstverständliche Sache, wenn man Gebetsgemeinschaft gehalten hat, So steht es 1. Korinther 14, dass die versammelte Runde nach jedem Gebet gesagt hat, das ist unser Gebet und wir stillen uns unter. Dann sagten sie Amen, eine schöne Sitte. Was heißt denn das, wenn Jesus sich Amen nennt? Dann sagt er, alles, was Gott je gesprochen hat in der Welt, alles, was er je gesagt hat, ist in Jesus bekräftigt. Er ist der, der Amen sagt. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, sagt Jesus. Amen. Du wirst erleben. Der, der die ganzen Gottesworte erst in Kraft setzt, wenn es im 23. Psalm so schön heißt, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, dann sagt Jesus, Amen, das ist gewiss wahr, du kannst dich drauf verlassen. Und darum hat Jesus auch den schönen Ehrentitel, der treue Zeuge, der das Wort Gottes bekräftigt, der es bestätigt. Wenn Sie wissen wollen, wo die Not heute der christlichen Gemeinde in unserem Land liegt, warum oft die christlichen Gemeinden gar kein vollmächtiges Wort mehr haben, das ist dort, wo wir meinen, wir könnten über Jesus unsere Urteile bilden und wir könnten sagen, was von Jesus und von seinem Wort vielleicht in unserer Zeit noch zu interpretieren ist. Ist doch umgekehrt. Wir leben doch vom Zeugenwort Jesu. Und wir stehen als Gemeinde vor seinem Wort. Er ist der Offenbarer der Wahrheit. Er redet sein Wort und wir stehen davor und sagen, Herr, rede, wir wollen hören. Und da wird das noch einmal deutlich vor der Gemeinde von Laodicea. Er ist der Herr seiner Gemeinde. Wir sind die Hörenden. Es war eine reiche Stadt mit einer florierenden Wirtschaft, offenbar auch eine Gemeinde, die aktiv tätig war. Es wird nicht gesagt, dass sie schläfrig und faul war, aber was tadelt der Herr an ihr? Ich weiß deine Werke, aber du bist weder warm noch kalt. Ja, aber das ist doch heute Mode. Das ist doch heute Mode, dass man sagt, wir wollen nicht extrem sein. Wir wollen doch auch ein bisschen gesetzt und reifer sein, ein bisschen kritisch und überlegen. Und das tadelt Jesus in seinem mahnenden Klopfen, als er Zutritt sucht bei seiner Gemeinde von Laodicea. Und da trifft er uns. Bei euch ist alles so gleichmäßig temperiert. So ein bisschen was und ein bisschen Freude, aber bitte nicht zu viel. Und nur keine Leidenschaft und nur keine willentliche Hingabe. Macht's nur nicht so arg extrem. Und was will denn Jesus von seiner Gemeinde haben? Er will, so wie er die erste Liebe haben will. Er will Feuer, er will brennen haben, er will glühen haben. Jetzt sagt vielleicht einer, du hör mal, pass mal auf, ist das nicht dann schwärmerisch? Nein, das ist ein ganz großer Unterschied zur Schwärmerei. Wissen Sie, was der Unterschied ist? In der Schwärmerei, da ist der Gefühlsüberschwang und das ist gefährlich. Der Gefühlsüberschwang, der ist nie echt bewährt durch den Gehorsam im täglichen Leben. Da kann man kurz begeistert sein und Sie wissen, wie es mit den Gefühlen ist. Die sind nach einiger Zeit wieder verleppert und haben plötzlich keine Kraft mehr. Es geht um eine glühende Liebeshingabe. Wie in einer schönen Liebesbeziehung, da hört es auch nie auf. Oder glauben Sie, dass Liebe erkalten muss? Die Liebeshingabe zu Jesus, meinen Sie, das soll vom Tag Ihrer ersten Hinwendung zu Jesus an überhaupt einmal weniger sein, sondern das muss von Tag zu Tag mehr werden. Ich will nur immer mehr ihn sehen und immer mehr von Jesus entdecken. Und ich sehne mich nach ihm. Und wissen Sie auch, das ist ein Unterschied zum Gefühlsüberschwang. Wenn wir Jesus lieb haben, dann geht es uns gar nicht um rauschende Gefühle. Dann sagen wir lieben dich auch, wie du am Kreuz hängst, mit deiner Dornenkrone, da lieben wir dich immer mehr. Und wir wissen auch, dass du uns auch im Leben immer Schwereres hineinlegen kannst und auch ins Leiden führst, und wir wollen ja dazu sagen. Und wir lieben dich auch über dem schweren Weg immer mehr. Das Wort trifft mich jedes Mal, wenn ich es lese. Wenn Jesus sagt, ach, dass du doch warm oder kalt wärst. Jesus sagt, lieber ein hassender Atheist, als diese erstarrte Christlichkeit, wo alles nur noch Tradition ist und wo man mich nicht mehr liebt und mich nicht mehr braucht. Ein mahnendes Klopfen. Ach, dass du doch warm oder kalt wärst, weil du aber lau bist, will ich dich ausspeien. Jetzt höre ich noch ein fragendes Klopfen. Zuerst das mahnende Klopfen, jetzt ein fragendes Klopfen. Was ist denn das fragende Klopfen? Was willst du denn von mir? Was willst du denn von mir? Was wollen Sie denn von Jesus? Wir feiern in diesen Weihnachtstagen und sagen, komm, was brauchen Sie denn? Och, ich habe mir eigentlich gar nichts überlegt. Brauchen Sie was? Interessant, wir sind oft nicht nur erstarrte Gemeinde, traditionell erstarrt in der Gleichgültigkeit unserer wohltemperierten Gefühle, sondern wir sind auch eine Gemeinde, die gar nicht mehr viel will. Auch bei uns ist doch in Ordnung, wir haben die richtige Lehre, wir sind bei den Rechtgläubigen, wir achten die Bibel und Gottes Wort, der Betrieb läuft doch ganz gut und bei uns kann man doch gar nichts sagen. Wir versäumen zwar einiges, aber so schlimm ist das auch nicht. Ist das eigentlich nicht schlimm, nichts zu bedürfen? Als wir zum Glauben kamen, da waren wir begierig. Bei vielen Hauskreisen, bei vielen Predigten denke ich oft, da werden gar keine Lebensfragen mehr verhandelt. Da geht es gar nicht mehr um die entscheidenden Dinge. Ja, und was bewegt uns eigentlich? Och, wir haben da so ein bisschen Problem, wir grübeln ein bisschen im Glauben über so Sonderlehren und ein paar Besonderheiten. Und Jesus sagt, siehst du nicht, wie du jämmerlich, arm, blind und bloß bist? Ja wie, wir sind doch ordentliche Bürger. Wissen Sie, dass wir bis an unser Lebensende notvolle Leute sind, auch mit all unserer Christlichkeit. Und ich darf Ihnen sagen, ich predige, was ich brauche, jede halbe Stunde. Ich brauche einen Heiland, der für meine Sünden stirbt. Ohne den kann ich keinen Tag bewältigen. Ohne ihn kann ich nichts tun. Und das ist ganz einfach. Vom ersten Tag meines Christseins, da wachse ich auch nicht drüber hinaus. Ich brauche ihn. Im Neuen Testament haben wir Briefe von einem Christen, der uns sehr bekannt ist. Und manchmal gucken wir an ihn hinauf und denken, das war ein ganz Großer, der für seinen Herrn viel gewirkt hat. Wissen Sie, was der sagt? Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möge. Ich bin noch nicht am Ziel. Wir haben heute so viele Christen, die tun, wie wenn sie am Ziel wären. Der gerungen hat, dass er das Ziel nicht versäumt. Ich leide seit Jahren darunter, dass in vielen Gemeinden so getan wird, sagt, jetzt predigen wir evangelistisch für die Außenstehenden. Ja, wie bitte? Wenn ich für Ungläubige rede, predige ich immer für mich. Ich kann nicht einen Unterschied machen, ob ich in der Gemeinde oder draußen auf der Straße predige. Ist doch ein Evangelium, von dem leben wir. Ich kann vielleicht ein Beispiel, noch ein bisschen andere Beispiele wählen. In der Sache doch aber nicht. Dieser Paulus, der sagt, ich hab's doch noch nicht ergriffen, oder wenn er sagt, wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute, ich kann's doch nicht. Wissen Sie, dass wir täglich Leute sind, die es gar nicht können, was wir dauernd reden? Wir sind Leute, die von der Sünde besetzt sind und der Gnade Gottes bedürfen. Wir brauchen doch den Herrn, der uns beschenkt. Und das tadelt der Herr an seiner Gemeinde. Ihr seid alle so satt, ihr bedürft nichts und wisst nimmer, dass ihr Hunger habt. Und viel, viel braucht von meinen Gaben. Ich will nur immer das eine predigen. Was ich brauche den Heiland, der mich trägt, der in das Leben von sündigen Menschen kommt. Ich rate dir, reib dir doch mal die Augensalbe ein, dass du dich selber richtig siehst im Lichte Gottes. Und dann nimm doch die Gewänder, die decken deine Blöße zu. Liebe Schwestern und Brüder, keiner von uns kann doch heute anders bestehen als durch das Wunder Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Wir singen doch das in den Weihnachtstagen, die ihr arm seid und Elende, kommt herbei, füllet frei eures Glaubensende. Dass heute so wenig evangelisiert wird, liegt daran, dass die Gemeinde sich so satt fühlt. Und wenn wir wieder anfangen, unseren Hunger echt zu leben, dann kommen die Leute und dann sagen sie, jetzt habt ihr genau das gepredigt, was wir suchen. Da ist gar kein Unterschied. Wir werden alle nur durch das eine Evangelium gerecht. Der Herr, der seine Gaben austeilt. Was willst du denn? Was willst du denn? Er sagt, komm, ich bediene dich doch, er bietet sich doch an. Und das Letzte, ein frohmachendes Klopfen, ein frohmachendes Klopfen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Der Tadel ist wichtig. Die Frage ist wichtig, was willst du denn, brauchst du was? Ja, da steht noch drin, der Erstgeborene von der ganzen Schöpfung. Da denke ich an all ihre Leibesnöte, an ihre Berufsprobleme, ihre Geldprobleme, an Wirtschaftsnöte. Der Herr will sich doch anbieten, der Erstgeborene der Schöpfung, der alle Dinge gemacht hat. Ihm ist es doch ein kleines in ihrem Leben, seine Kraft zu erweisen. Lassen Sie ihn doch ein. Aber jetzt noch das frohmachende Klopfen. Stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand die Tür auftut, zu dem will ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Klopft an der Türe. Wir wissen aus dem alten Bild, dass die Türe nur von innen die Klinke hat, wo man aufmachen kann. Jetzt mach doch die Türe auf. Ich erlebe es immer wieder bei meinen Besuchen. Ich verstehe, das ist ja heute gefährlich geworden, wenn immer mehr diese Überfälle sich häufen, dass Leute Angst haben zu öffnen. Und da passiert es dann, dass Leute sagen, sie haben mich gar nie besucht. Das kann doch nicht sein. Wir gucken immer wieder am Geburtstag jedes Jahr oder so. Ich sage, was ist denn, waren Sie nie da? Ja, ich bin immer zu Hause. Ich sage, was ist denn los bei Ihnen? Da sagt sie, ich mache die Tür nur auf, wenn Sie dreimal schellen. Ich sage, ich kann doch nicht kommen wie die Feuerwehr bei Ihnen. Also klingel ich an der Tür, aber die denkt, wenn es nicht dreimal klingelt, ist ja nichts Wichtiges. Und dann gehe ich wieder. Haben Sie auch so Regeln, dass Sie noch irgendetwas erwarteten, was Jesus bei Ihnen tun muss? Sie haben so Vorschriften, ne? Jesus ist ganz demütig und still, ruft Sie, erzwingt Sie nicht. Er könnte ja durch die Tür brechen, wie bei Saul von Tarsus, durch eine ganz herrliche Erscheinung. Er tut es nicht. Er tut es bei Ihnen bestimmt nicht. Klopft ganz sanft. Und ich darf heute der Bote sein. Er will Ihre Schwermut lösen, Ihre Nöte, Ihre Ängste. Will einkehren bei Ihnen. Bei anderen Besuchen passiert es dann so, wie es auch einmal war bei einer Frau, wo ich dann geklingelt habe. Und sage, ich bin Chefbuch von der Hofacker Kirche. Das kann jeder sagen. Dann steht man vor der Tür und kann bloß wieder gehen. Zweifel, ja, ist das wirklich? Will ich ihn einlassen oder will ich nicht? Wenn Sie die Türe auftun, bricht die Freude an. In Ihrer Hand liegt es. Und wenn Sie die Türe auftun, dann richtet Jesus ein Festmahl an. Dann will er es Ihnen zusprechen, dass Sie bei ihm ganz geborgen sind. Er will Sie gewiss machen, dass nichts sie aus seiner Hand trennen kann. Will er alte Schuld vergeben, ihnen zusprechen, das ist alles gut geworden. Erinnere dich nimmer dran, ist alles geheilt. Er will ihnen Mut zusprechen, er will sie festmachen. Er will in ihnen wohnen und regieren. Und da heißt es ja dann noch in diesem letzten Vers, dem will ich geben, auf meinem Thron zu sitzen. Dem Thron der Vollendung, Macht ausüben, das wollen wir gar nicht. Mit Jesus zu herrschen in der Ewigkeit. Und er nimmt uns ganz zu sich hinein. Es wird ganz groß. Wir fehlsamen Menschen, die so oft enttäuschen, werden von ihm gewürdigt, etwas für ihn zu wirken. Jetzt mach doch die Türe auf. Lass ihn doch ein. Amen.